finde es echt cool, dass wir uns, immer wenn wir uns treffen hier sonntags, nicht nur die Zeit nehmen, eine Predigt zu hören, vielleicht ein paar Termine zu hören, sondern auch diese Lobpreiszeiten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Standard-Predigerspruch, aber ich finde diese Zeiten immer echt genial, bin immer gerne hier. Ich singe mit, auch wenn Singen vielleicht nicht so mein Megatalent ist. Ich freue mich immer, wenn ich hier sein kann. Ich glaube, ich fieber ein bisschen hier. Wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe zum Jugendwort des Jahres 2016. Und dieses Jugendwort heißt Fly sein. Es wäre vielleicht ein bisschen langweilig, da einfach nur so drüber zu predigen. Also haben wir das ein bisschen angepasst auf unseren Kontext und wir schauen uns an, was es bedeutet, wenn Kirche fly ist. Also wenn Kirche besonders abgeht. Und ich stelle mal so die Behauptung in den Raum, dass Kirche, wir als Gemeinde nur dann besonders abgehen können, wenn wir irgendwie einen Zweck damit verfolgen. Also vielleicht so im Sinne des Jugendwortes geht es einfach darum, ein bisschen abzuspacken. So meinen wir das hier nicht, sondern wir meinen schon, dass wir irgendwie ein Ziel vor Augen haben und da konkret darauf hinarbeiten, dass wir besonders für eine Sache abgehen. Dass wir einen bestimmten Zweck haben, dass wir was Bestimmtes damit erreichen wollen und in dem Sinne wollen wir als Kirche besonders abgehen. Und genau darum soll es heute gehen. Wir wollen die Frage beantworten, wofür sind wir da, wo steuern wir hin? Warum, wofür sollen wir überhaupt irgendwie abgehen? Das sind natürlich alles sehr, sehr einfache Fragen, deswegen können wir die heute allumfassend beantworten, aber die Antworten müssen noch kurz warten. Stellt euch vor, ihr seid in den Bergen unterwegs, ihr wandert. Es ist Sommer, die Sonne scheint, jetzt hast du schöner blauer Himmel, es ist angenehm warm. Du läufst schon eine Weile, hast vielleicht den ersten Gipfel irgendwie schon hinter dir, den ersten Gipfel der Natur, aber du hast noch ein gutes Stück vor dir. Die nächste Schutzhütte, wo du unterkommen willst, die ist noch ein paar Stunden entfernt. Da, wo du gerade bist, so sinnvoll ins Tal absteigen kannst du auch nicht, weil einfach nicht viel in der Nähe ist. Naja, und du läufst und läufst, es geht weiter und weiter. Das ist eine ganz gute Zeit, aber wie das häufig nachmittags in den Bergen so ist, es kommen so ein paar Wolken auf. Zuerst siehst du an den entferntesten Gipfeln, irgendwie, dass da so ein paar Wolken sich drumherum bilden. Dann werden es immer mehr. Du fängst schon mal an, vorsichtshalber ein bisschen schneller zu laufen, weil du willst ja nicht im Regen stehen bleiben. Langsam ziehen so ein paar Wolken auch von den Gipfeln vom Tal nach oben, die Gipfel hoch. Und die Aussicht, die ihr vorher hattet, die ist langsam vorbei. Also entfernt vernimmst du schon ein so leises, tiefes Grollen. Du wirfst einen Blick auf die Karte, die du dabei hast und entscheidest dich, möglichst bald von dem Berg irgendwie runterzusteigen, auch wenn es vielleicht für deine Tour gar keinen Sinn macht. Der Himmel über dir wird erst grau, immer dunkler und ist dann fast schwarz. Es wird langsam schwer zu erkennen, wo der Weg, den du eigentlich gehen sollst, überhaupt langführt. Es wird immer dunkler und dunkler und dieses entfernte Grollen wird immer lauter und lauter und immer häufiger und häufiger. Du siehst, dass der Himmel so ab und zu ein bisschen hell aufleuchtet und du schätzt, dass es Gewitter vielleicht noch so ein oder maximal zwei Täler weit entfernt ist. Es fängt an zu regnen, erst so ein paar Tropfen und dann immer mehr. Und du siehst langsam, dass die Berge in Wolken und Dunkelheit verschwinden, nur dass du dann die Schatten der Silhouetten langsam wieder erkennen kannst, wenn es hinter den Bergen anfängt zu blitzen. Das Gewitter drückt sich so langsam über diesen Gipfelkamm vor dir und ist jetzt ganz nah. Diese totale Finsternis und blendende Lichtblitze wechseln sich immer schneller ab. Und jedem Blitz folgt ein ohrenbetäubender Donner. Die Orientierung wird für euch immer schwieriger, das Laufen in dem Gelände fast unmöglich und das Gewitter ist jetzt direkt über dir. Es bleibt dir nichts anderes übrig, als irgendwie in die Hocke zu gehen, dich klein zu machen, abzuwarten, zu beten und zu hoffen, dass es bald vorbei ist und dir nichts passiert. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal bei einem Gewitter in den Bergen wart, aber das ist eine ziemlich intensive Erfahrung. Ich erinnere mich noch, als ich kleiner war, da waren wir häufiger mit meiner Familie in den Bergen. Und ich erinnere mich noch ganz gut daran, dass wir häufiger dann abends in der Ferienwohnung auf dem überdachten Balkon saßen. Und ich habe es geliebt, wenn dann so ein Hitzegewitter aufkam und man so langsam sehen konnte, wie das Gewitter immer näher kommt. Zuerst hört man es so ein bisschen, dann rollt es so langsam den Berg runter in das Tal. Es wird immer drastischer, immer krasser. Und man sitzt da in der Sicherheit seiner Ferienwohnung und das ist irgendwie cool. Das ist so ein schaurig schönes Gefühl, das anzusehen. Aber viel krasser noch, als das so aus der sicheren Ferienwohnung zu sehen ist, wenn man mal so richtig mittendrin in einem Gewitter im Gebirge ist. Da kann man, und zwar zu Recht, auch ziemlich Angst bekommen. Man hat das Gefühl, dass man irgendwie dem Gewitter schutzlos ausgeliefert ist, dass man auch nichts machen könnte, was das Gewitter auch nur im Geringsten irgendwie beeinflussen würde. Fühlt sich total fehl am Platz. Und wenn man sich sonst schon in den Bergen irgendwie eher klein fühlt, dann erst zu Recht, wenn man in einem Gewitter da ist. Und ich möchte euch heute eine Bibelstelle mit hineinnehmen, in der wir eine sehr ähnliche Szene finden. Ist noch viel krasser eigentlich, noch viel beeindruckender, noch viel ehrfurchtserregender als irgendwie einfach nur ein Gewitter im Gebirge. Und der Text, der steht in Offenbarung 4 und in Offenbarung 7, ist so ein bisschen zusammengestückelt. Der Ort, an dem diese beiden Kapitel handeln, ist jeweils derselbe. Und da berichtet Johannes von dem, was Gott ihm gezeigt hat. Danach wurde mir etwas anderes gezeigt, heißt es da. Ich sah im Himmel eine geöffnete Tür und hörte, wie die gleiche Stimme, die schon zuvor mit mir gesprochen hatte und die wie eine Posaune klang, zu mir sagte, komm hier herauf, ich werde dir zeigen, was nach den Dingen, von denen du bereits gehört hast, noch kommen muss. Im gleichen Augenblick wurde ich vom Geist Gottes ergriffen. Ich sah einen Thron im Himmel stehen und auf dem Thron saß jemand, von dem ein Leuchten ausging, wie von einem Diamanten oder einem Karneol. Ein Regenbogen, strahlend wie ein Smaragd, umgab den Thron mit Glanz. Rings um den Thron standen 24 andere Throne und auf diesen Thronen saßen 24 Älteste, die in weiße Gewänder gehüllt waren und goldene Kronen trugen. Von dem Thron in der Mitte her zuckten Blitze auf, begleitet von Donnergrollen und Donnerschlägen. 7 Fackeln brannten vor dem Thron, das sind die 7 Geister Gottes. Die Fläche, die sich vor dem Thron ausdehnte, sah wie ein gläsernes Meer aus und war von kristallener Klarheit. Unmittelbar beim Thron, rings um ihn herum, standen 4 lebendige Wesen. Tag und Nacht rufen diese Wesen immer wieder aufs Neue. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der allmächtige Herrscher, er, der war, der ist und der kommt. Und so oft sie dem Ehre erweisen, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, so oft rühmen sie ihn und bringen ihm Dank. Dann werfen sich auch die 24 Ältesten vor ihm nieder und beten ihn an. Ihn, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt. Sie legen ihre Kronen vor seinem Thron nieder und rufen, würdig bist du, Herr, unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Dann geht es weiter in Offenbarung 7, ab Vers 9. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme, das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Diesem Lobpreis schloss sich die ganze, unzählbar große Schar der Engel an, die rings um den Thron und um die Ältesten und die 4 lebendigen Wesen standen. Sie warfen sich vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Amen, so ist es, riefen sie. Anbetung, Ehre und Dank ihm, unserem Gott. Herrlichkeit und Weisheit, Macht und Stärke gehören ihm für immer und ewig. Amen. Also wir lesen hier ein bisschen davon, wie es vor dem Thron Gottes aussieht. Wir erfahren hier an dieser Stelle ein bisschen was davon, was passiert, wenn wir Gott begegnen, wenn wir in seiner unmittelbaren Nähe sind. Wie sich das am eigenen Leib anfühlt, wie krass es in seiner Gegenwart ist. Wie anders Gott ist, wie heilig Gott ist. Na, jede Erfahrung vor dem Thron Gottes ist noch so viel intensiver und ehrfurchtsgebietender als alles, was wir uns vorstellen können. Ja, wenn du schon eben bei dieser Vorstellung von dem Gebirgsgewitter dich klein gefühlt hast, wie viel mehr dann noch in dieser Szene vor dem Thron Gottes? Lass uns das nochmal Stück für Stück durchgehen. Also Johannes sieht in dieser Stelle in der Offenbarung einen Thron. Und ein Thron an sich ist schon in der Regel besonders geschmückt oder irgendwie erhöht gebaut, sodass man direkt erkennt, dass es sich bei demjenigen auf dem Thron um einen Herrscher handelt, um jemanden in einer ganz besonderen Position. Johannes sieht, dass da jemand auf dem Thron drauf ist, aber er beschreibt diese Person auf dem Thron gar nicht wirklich genau. Vielleicht, weil es einfach zu hell war, dieses Licht, was ihm von dem Thron entgegenstrahlte. Es funkelt und blitzt, so als würde jemand einen Diamanten so ins Licht halten. Um den Thron herum glänzt es wie ein Regenbogen, so richtig hell und in allen möglichen Farben. Und außerdem lesen wir, dass vor dem Thron ein Gewitter ist. Ständig Blitze und Schläge und Grollen von Donner. Dann haben wir noch irgendwelche Fackeln vor dem Thron und davor ein riesiges, kristallklares Meer. Und neben diesen Beschreibung von dem Thron Gottes, die uns Johannes hier gibt, haben wir auch noch Beschreibung davon, wie sich die Personen oder die Wesen, die in der Nähe von diesem Thron sind, verhalten, was die machen, wie die auf die Herrlichkeit vor Gottes Thron reagieren. Und aus ihrem Verhalten können wir ebenfalls eine Menge darüber lernen, wie wir uns vielleicht in der Gegenwart Gottes verhalten sollten oder was eine natürliche Reaktion wäre. Wir lesen über diese vier, zunächst mal irgendwie, wenn ihr diesen Text noch genauer lest, seltsam erscheinenden Wesen, die Tag und Nacht, und man kann das auch mit unaufhörlich übersetzen, Gott die Ehre geben und heilig, heilig, heilig rufen. Sie loben ihn, Gott, die Person auf dem Thron, als den allmächtigen Gott, als den Herrscher, der schon immer da war und der immer sein wird. Sie rühmen ihn und sie danken ihm. In Gottes Gegenwart können diese Wesen gar nicht anders, als Gott immer wieder die Ehre geben und immer wieder nur heilig, heilig, heilig zu rufen. Ist das nicht faszinierend? Dann lesen wir von den 24 Ältesten, die ebenfalls auf kleinen Thronen sitzen. Die sind weiß gekleidet, haben goldene Kronen auf. Wir wissen nicht genau, wer diese 24 Ältesten sind, aber die Tatsache, dass sie Kronen haben und auf Thronen sitzen, deutet auch schon darauf hin, dass sie irgendwie eine besondere Position haben, dass die irgendwie wichtig sind. Aber genauso wie die vier Wesen, von denen wir gerade gehört haben, geben auch die 24 Ältesten Gott immer wieder die Ehre. Sie loben und preisen ihn wie die vier Wesen. Das heißt, dass sie sich niederwerfen, und damit sie sich vor dem Thron Gottes niederwerfen können, müssen sie erstmal von ihrem eigenen Thron runterkommen. Das heißt, dass sie ihre goldenen Kronen vor dem Thron Gottes niederlegen. Also ein Thron und eine Krone ist eben ja dieses Zeichen von Macht und Autorität, und das nehmen sie und legen es vor Gottes Thron nieder. Und sie rufen immer zu: Würdig bist du, Herr, unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Ja, sie sehen Gott und erkennen Gott als den an, der alles geschaffen hat, als denjenigen, für den alles geschaffen wurde. Sie erkennen Gott als Gott an. Und dann in Kapitel 7, was wir auch gerade gelesen haben, da kommen wir dann ins Spiel. Wir lesen von einer großen Menge an Menschen aus allen Nationen und Kulturen. Unzählbar viele haben sich da vor Gottes Thron zusammengefunden. Und auch die machen eigentlich nichts anderes, als Gott immer wieder durch ihre Worte und durch ihren Gesang die Ehre zu geben. Sie loben ihn und erkennen an, dass ihre Rettung von Gott kommt. Und unterstützt wird das Ganze dann noch von einer riesigen Menge an Engeln, die noch weiter drumherum stehen und ebenfalls mit einstimmen und Gott loben und Gott die Ehre geben. Ich glaube, diese Szene vor dem Thron ist eigentlich irgendwie unbeschreiblich und sprengt so komplett unsere Vorstellungskraft. Johannes tut sein Bestes, um das, was er irgendwie sieht, um das, was er empfindet, in Worte zu packen. Aber trotzdem glaube ich, dass das, was wir hier überliefert haben, uns bestensfalls so einen kleinen Vorgeschmack geben kann auf das, wie es wirklich vor Gottes Thron in seiner unmittelbaren Gegenwart aussieht. Wie schön und wie ehrfurchtseinflößend zugleich es da sein muss. Wie andersartig Gott ist. Wie mächtig und souverän er ist. Wie gottmäßig Gott ist. Jetzt versuch dir mal für einen Moment vorzustellen, du wärst auch Teil von dieser Szene vor dem Thron. Wie würdest du reagieren, wenn auf einmal ein riesiger Thron, so hoch wie die höchsten Berge, vor dir auftauchen würde? Es würde donnern und blitzen und extrem hell leuchten in allen möglichen Farben. Wärst du irgendwie überwältigt? Hättest du auch dieses Gefühl, krass, aber näher muss ich nicht dran? Schon cool zu sehen, aber die Sicherheit meines Balkons der Ferienwohnung will ich jetzt auch nicht unbedingt verlassen? Dieses Gefühl, ja, irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise habe ich Angst, aber es ist auch cool zugleich. Also mir geht es auf jeden Fall so bei dieser Vorstellung. Was würdest du tun, was würden wir tun, wenn wir in dieser Situation wären? Würden wir sprachlos stehen bleiben, aus dem Staunen nicht mehr rauskommen? Oder sonst irgendwas, wenn wir umfallen, wegrennen, keine Ahnung? Ich glaube, eine der natürlichsten Reaktionen auf diese Offenbarung Gottes, darauf, dass wir Gott begegnen, wie er wirklich ist, dass wir Gott in seiner Größe, in seiner Allmacht, in seiner Herrlichkeit, in seiner Heiligkeit sehen, ist die Anbetung. Anbetung bedeutet, dass wir Gott um seiner Selbstwillen rühmen, dass wir ihn um seiner Selbstwillen loben, preisen und seinen Namen groß machen. Aufgrund seines Wesens, aufgrund von dem, wer er ist. Dass wir uns selbst in Demut und in Ehrfurcht ihm unterordnen, dass wir anerkennen, dass er Gott ist. Anbetung kann auch da weitergehen, wo unsere Worte, unsere Vorstellungskraft, unsere Erkenntnis aufhört. Wenn wir am Ende sind von dem, was wir irgendwie selbst richtig ausdrücken können. Wenn wir dieses Gefühl haben, dass wir irgendwas geben wollen, aber gar nicht mehr groß was geben können. Und es ist kein Zufall, dass uns dieses Gefühl überkommen kann, dass Gott einfach krass ist. Dass wir das irgendwie ausdrücken wollen, wie groß er ist, aber das nicht richtig hinbekommen. Dass wir manchmal dieses Bedürfnis spüren, wenn wir in dieser tiefen Begegnung mit ihm sind, dass wir ihn loben wollen. Weil er derjenige ist, der alles geschaffen hat. Derjenige, der dem alles unterstellt ist, vom kleinsten Staubkorn bis zum größten Berg. Oder dass wir ihn loben wollen, weil er der perfekt Gerechte ist. Oder weil er derjenige ist, der unserem Leben Sinn geben kann. Oder derjenige ist, der uns von unserer eigenen Schuld retten kann. Und wenn wir die Bibel durchblättern, dann stellen wir immer wieder fest, dass es irgendwo unsere Hauptaufgabe ist, Gott anzubeten. Das ist in letzter Konsequenz die Antwort der Bibel auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Wofür sind wir da und wo gehen wir hin? Na, letztlich ist es unsere Bestimmung, also der Grund, wofür wir geschaffen wurden, Gott anzubeten. Wir lesen da zum Beispiel in Matthäus 4, Vers 10 in Bezug auf das Alte Testament. Denn es heißt in der Schrift, den Herrn, dein Gott, sollst du anbeten. Ihm allein sollst du dienen. Und damit sind diese ganzen Vorschriften des Alten Testamentes ganz gut zusammengefasst. Alles, was wir tun sollen, ist, ihm zu dienen, ihn anzubeten, ihm die Ehre zu geben. Und letztlich sehen wir das auch in der Offenbarung. Da heißt es in Kapitel 22, Vers 3, also so ganz am Ende, nach dem Gericht, wir sind jetzt so in der neuen Schöpfung. Und da heißt es, der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Also das ist unsere Aufgabe, ihn anzubeten. Damals, heute und auch in Ewigkeit. Aber was bedeutet es jetzt für uns in der Zeit vor der Offenbarung, Gott anzubeten? Also wenn wir ins Alte Testament blicken, da sehen wir häufig, dass Menschen Gott durch Tieropfer angebetet haben. Durch diese Tieropfer haben sie ausgedrückt, dass Gott an erste Stelle stellt. Meine Tiere waren eine der wichtigsten Besitztümer, die sie so hatten, und die haben sie freiwillig gegeben, um auszudrücken, dass Gott ihre Nummer eins ist, dass Gott ihnen wichtiger ist als andere Sachen. Sie haben durch ihren Verzicht Gott die Ehre gegeben. Sie haben Gott durch diese Tieropfer, auch durch andere Sachen, aber dadurch auch angebetet. Und heutzutage benutzen wir zum Glück meiner Meinung nach keine Tieropfer mehr, aber dieser Gedanke des Anbetens durch Opfer, der ist irgendwie gleich geblieben. Und dazu heißt es in Hebräer 13, in den Versen 15 bis 16, durch Jesus nun wollen wir Gott ein immerwährendes Dankopfer darbringen. Wir wollen ihn preisen und uns zu seinem Namen bekennen. Und vergesst nicht, Gutes zu tun und einander zu helfen. Das sind die Opfer, an denen Gott Freude hat. Also wodurch wird Gott nun angebetet, wenn nicht durch Tieropfer? Wir haben das Preisen, also auszudrücken, dass Gott groß ist. Wir haben es dadurch, dass wir seinen Namen bekennen. Das bedeutet so viel, wie dass wir uns ihm unterordnen, aber auch, dass wir klar zu dem stehen, was wir glauben und dass wir das erzählen und alles Gute, was uns irgendwie so passiert, Gott zuschreiben. Und außerdem sollen wir nicht vergessen, Gutes zu tun und einander zu helfen. Also unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Die Liebe, die Gott für uns hat, die sollen wir praktisch an die Menschen um uns herum weitergeben. Das sind die Opfer, an denen Gott Freude hat. Preisen, bekennen und Gutes tun. Also hier wird deutlich, dass Anbetung sehr viel mehr bedeutet, als bloß sonntags irgendwelche Lieder zu singen. Wenn Anbetung wirklich unsere Bestimmung ist, dann ist Anbetung etwas, das unser ganzes Leben auch bestimmen sollte. Anbetung ist die Ausrichtung von einem Leben, an dem Gott Freude hat. An einem Leben, das Gott die Ehre gibt. Das heißt in Johannes 4, Vers 24, dass wir, wenn wir Gott anbeten, ihn in Geist und in Wahrheit anbeten sollen. Das bedeutet unter anderem, dass es weniger auf die genaue Form der Anbetung ankommt, sondern vielmehr auf die innere Einstellung, die wir dabei haben. Es kommt auf den Inhalt an und nicht unbedingt auf das Gefäß. Genauso heißt es in 1. Korinther 10, Vers 31, was immer ihr auch tut, ob ihr esst oder trinkt, was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Also egal, was wir tun, egal wie groß oder wie klein, alles, was wir tun, soll dazu dienen, dass Gott geehrt wird. Jetzt lass uns nochmal schauen, was genau das für uns bedeutet, dass wir Gott durch Preisen, durch Bekennen und durch Gutes tun anbeten. Wichtig dabei ist, dass diese drei Punkte nicht einfach nur so sind, dass man sich eine Sache raussucht und dann ist es halt die Art und Weise, auf die ich anbete, sondern diese drei Sachen, glaube ich, gehören alle zu einer ganzheitlichen Anbetung dazu. Alle drei gehören zu diesem Opfer, woran Gott seine Freude hat. Der erste Punkt, wie wir Gott praktisch anbeten können, ist das explizite Preisen Gottes. Das kann verschiedene Formen annehmen und wie schon gesagt, es kommt nicht unbedingt auf die konkrete Form an, sondern auf das Innere, aber gleichfalls kann uns diese Form auch darin unterstützen, das auszudrücken, was wir in unserem Inneren spüren, was wir ausdrücken möchten. Eine Möglichkeit, Gott durch Preisen die Ehre zu geben, ist das Gebet. Also rede mit Gott und sag ihm, wie toll du ihn findest, wie begeistert du von ihm bist. Danke ihm für das, was er für dich getan hat. Du kannst es leise machen, aber auch cool ist, wenn du es laut machst, damit andere Leute um dich herum dadurch ermutigt werden. Du kannst deine Gebete als Gedichte aufschreiben. Aber deine Gebete müssen auch rhetorisch nicht perfekt sein. Diese vier Wesen vor dem Thron, die haben im Wesentlichen heilig, heilig, heilig und Halleluja, Amen gerufen. Oder sprich schon vorgefertigte Gebete, wie zum Beispiel die Psalmen. Denn manchmal kann die Bibel selbst besser ausdrücken, was wir mit unseren eigenen Worten gar nicht richtig ausdrücken können. Oder bete in Sprachen und lass dir von Gott Worte geben, um das auszudrücken, was in dir drin ist, aber du nicht richtig ausdrücken kannst. Und wenn wir unsere Gebete noch mit Musik untermalen, dann sind wir schon relativ nah an dem, was wir heute Morgen hier schon gemacht haben, dieser musikalische Lobpreis. Musik bietet uns die Möglichkeit, unsere Gebete, das Gesprochene noch zu untermalen und so noch besser auszudrücken, was wir eigentlich sagen wollen. In Offenbarung 5 zum Beispiel lesen wir, dass jeder dieser 24 Ältesten eine Harfe hatte und damit Gott ein Lied gesungen hat. Wir benutzen meistens hier keine Harfen, aber das Prinzip bleibt das gleiche. Oder komm bewusst im Schweigen vor Gott, vor lauter Staunen, wenn deine Worte nicht mehr ausreichen. Gott sieht dein Inneres. Oder male oder tanze zur Ehre Gottes, was auch immer. Gott freut sich, wenn wir voller Demut und Dankbarkeit ihm die Ehre bringen. Der nächste Punkt, wie wir Gott anbeten, das sehen wir bei den 24 Ältesten genauso. Wir sehen, was es heißt, sich zu Gottes Namen zu bekennen. Wir lesen davon, dass sie ihre Kronen ablegen, ihren Thron verlassen und sich vor Gottes Thron niederknien. Ja, sowohl die Kronen als auch die Throne, wie gesagt, sind Symbole von Herrschaft. Es handelt sich also irgendwie um wichtige Personen, die über irgendwas regieren wahrscheinlich. Und indem die Ältesten von ihren Thronen herabsteigen und ihre eigenen Kronen vor Gottes Thron niederlegen und sich dort niederknien, drücken sie irgendwie symbolisch aus, dass sie sich selbst Gott komplett unterstellen, mit allem, worüber sie eigentlich Autorität haben, mit allem, wo sie eigentlich drüberstehen. Ja, sie knien sich nieder und drücken so aus, dass Gott größer ist als sie selbst. Diese 24 Ältesten, die bekennen durch ihre Taten, durch das Ablegen der Kronen, durch das Niederknien, dass Gott Gott ist, aber auch durch das, was sie sagen. Das heißt, würdig bist du, Herr, unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Für sie gehört beides zu diesem Bekennen. Sowohl die Worte als auch das Handeln, das Kronen ablegen. Sie machen das nicht im Geheimen, sondern sichtbar für alle. Ja, diese ganzen Umstehenden, die ganzen anderen Wesen und Leute, die da drumherum sind, die können das sehen, was da passiert. Und genauso, glaube ich, soll unser Bekenntnis zu Gott auch für die Welt um uns herum sichtbar sein. Ja, wir können Gott dadurch anbeten, dass wir uns Gott unterordnen und das sichtbar für alle tun, dass wir uns zu unserem Glauben bekennen und aussprechen, dass Gott unser Gott ist. Was bedeutet das für dich, deine Krone vor dem Thron Gottes niederzulegen? Was bedeutet das für dich, von deinem Thron herunterzukommen und dich vor Gottes Thron niederzuknien? Welchen Thron musst du verlassen? Welche Krone musst du ablegen? Ist es vielleicht dein Stolz oder deine Einstellung, dass du alles alleine regeln kannst und dass du nichts und niemanden brauchst, weder Gott noch sonst jemanden? Oder ist es deine Unvergebenheit, also diese eine Sache, die dir jemand angetan hat, die du einfach nicht loslassen kannst und immer weiter mit dir rumträgst? Oder sind es deine Finanzen oder deine Zeit, die du nie hast für Sachen, die dir eigentlich wichtig sind? Oder sonst irgendwas, ihr wisst es besser als ich, was eure Sache ist. Es muss auch gar nicht mal irgendwas Schlechtes an sich sein. Vielleicht ist es einfach eine Sache, die euch im Laufe der Jahre sehr, sehr wichtig geworden ist und eigentlich schon wieder zu wichtig geworden ist. Vielleicht ist das auch eine Sache, die du zu Gott bringen musst und neu ausdrücken musst, dass Gott eben das Zentrum deines Lebens ist und nicht was anderes. Der dritte Punkt, den wir in der Hebräerstelle sehen, ist das Gute tun. Gutes tun und einander helfen. Auch hier wird besonders deutlich, dass Anbetung eben nicht nur eine Sache ist, die sonntags morgens irgendwie im Gottesdienst geschieht, sondern eine Sache ist, die unser ganzes Leben bestimmen soll. Anbetung hat für Gott immer auch eine praktische Komponente. Es geht darum, den Worten, die wir sprechen, auch Taten folgen zu lassen. Auf der einen Seite Gott zu preisen und ihm zu sagen, dass er das Größte für dich ist, aber dann überhaupt nicht das zu machen, was er irgendwie von dir weiter fordert, das ist irgendwie ein bisschen paradox, das wird nicht lange funktionieren. Also wenn wir Gott wirklich anbeten, dann wird man das auch in unserem Verhalten anderen gegenüber sehen. Jesus sagt in Matthäus 25, dass wir, wo es darum geht, dass wir den Hungrigen Essen geben, dass wir den Durstigen Trinken geben, dass wir denen ohne Kleidung Kleidung geben, dass wir die Fremden beherbergen, dass wir die Kranken und Gefangenen besuchen. Das, was ihr einem dieser meinen geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und es wäre schon ziemlich schräg, wenn jemand immer wieder sagt, ja, ich liebe dich, du bist das Größte für mich, du bist unendlich groß und ihn dann verhungern lässt und verdursten lässt. Also stell dir selbst die Frage, wo du Gott dadurch anbeten kannst, dass du anderen Gutes tust, dass du anderen hilfst. Ja, vielleicht braucht jemand in deiner Hausgruppe Hilfe. Vielleicht irgendwie ein Arbeitskollege oder ein Kommilitone oder ein Familienmitglied. Vielleicht ist auch irgendjemand, der dir zufällig im Laufe der nächsten Woche auf der Straße begegnet. Geh bewusst durch die Woche und halt Ausschau nach Möglichkeiten, anderen Gutes zu tun und so Gott anzubeten. Wir machen das nicht alleine. In Offenbarung 7 heißt es, dass eine riesige Menschenmenge zusammenkommt und mit lauter Stimme Gott anbetet. Ich stelle mir das Ganze ein bisschen wie so ein richtig, richtig gutes Konzert vor. Ihr habt jede Menge Leute um mich herum. Die Band spielt so vielleicht die ersten Akkorde von irgendeiner Strophe, singt so die ersten zwei Wörter ins Mikrofon. Alle wissen direkt, wo man ist und stimmen so richtig mit ein und singen mit, dass die Band vorne eigentlich gar nicht mehr mitsingen muss, weil alle anderen um mich herum so richtig laut mitsingen. Und stellt euch diese Situation mal vor und das nur eine einzige Person im Publikum. Ja, egal wie schön die Person auch singen kann, egal wie gut die Texte kann, irgendwie ist es nicht das Gleiche. So richtig Stimmung kommt dabei nicht auf. Die eine Person wird wahrscheinlich nicht so richtig abgehen. Ist irgendwie cooler, wenn viele Leute mit am Start sind. Und natürlich hinkt der Vergleich irgendwo und es ist gut und wichtig, dass ihr euch auch persönlich Zeit nehmt, um Gott anzubeten. Aber ich glaube trotzdem, dass es etwas ganz Besonderes ist, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, um Gott anzubeten und ihm die Ehre zu geben. Ja, nicht nur durch musikalischen Lobpreis, auch wenn das super ist und ein wichtiger Bestandteil ist, aber auch durch dieses komplette Preisen, Bekennen und Gutes tun. Das ist nicht nur die Hauptaufgabe eines jeden Einzelnen von uns, Gott anzubeten, sondern vor allem auch von uns als gesamter Gemeinde, als dieser komplette Leib Jesu. Ja, deswegen wird am Ende in der Offenbarung diese große Menschenmenge zusammen Gott anbeten. Deswegen sehen wir, dass die ersten Christen sich zusammengetroffen haben, um gemeinsam Gott anzubeten. Deswegen wurden im Volk Israel große Feste gefeiert, wo alle zusammengekommen sind und gemeinsam Gott angebetet haben. Und deswegen heißt es auch in unserer Gemeindevision, wir wollen Gott in allen Dingen anbeten, indem wir ein Netz aus Gemeinschaften knüpfen, die Gott lieben, Menschen lieben und Jüngerschaft leben. Also wir wollen Gott in allen Dingen anbeten. Was auch immer wir tun als Gemeinde, alles soll dazu dienen, um Gott die Ehre zu geben. Ja, wäre es nicht irgendwie cool, wenn wir dafür bekannt wären, dass wir den wahren Gott anbeten, dass wir das ausstrahlen würden, dass wir von Gott fasziniert sind, dass wir von Staunen ergriffen sind? Ja, dass wir bekannt sind als diejenigen, die ihre Kronen abgelegt haben und nichts Geringeres mit ihrem Leben vorhaben, als Gott die Ehre zu geben. Dass wir glasklar wissen, was unsere Bestimmung ist und dass wir alles daran setzen, diese Bestimmung, die auf unserem Leben ist, zu erfüllen. Wenn wir Gott wie mit einer Stimme preisen, wenn wir als Christen dafür bekannt sind, dass wir Gutes tun, dass wir einander helfen. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass nur eine anbetende Kirche wirklich frei sein kann, wirklich abgehen kann. Und wie schaffen wir das konkret? Wie setzen wir das um? Anbetung beginnt immer bei Gott. Gott offenbart sich uns und zeigt uns immer mehr von ihm selbst, wie er ist, von seinem Wesen. Und diese tiefe Begegnung mit Gott, die bringt uns an den Punkt, wo wir irgendwann nicht mehr anders können, als ihm mit unserem ganzen Leben die Ehre zu geben und anzuerkennen, dass er eben Gott ist, dass Gott wahrhaftig Gott ist, dass er groß ist und wir klein sind, dass er gut ist und wir ohne ihn schlecht sind. Ja, er allein ist es wert, angebetet zu werden. Und wenn wir Gott immer mehr erkennen, dann werden wir in diese tiefe Anbetung hineingeführt. Ähnlich wie die vier Wesen und die 24 Ältesten oder die große Schar an Engeln, von der wir gelesen haben. Entwickelt sich dann in uns diese Bereitschaft oder dieses Verlangen danach, Gott anzubeten. Wir lesen in Römer 12, Vers 1, dass Paulus sagt, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Paulus hat den Römern und uns gezeigt, wie groß und wie kostbar Gottes Vergebung ist. Wir sind schuldig geworden und Gott hat unsere Gleichung, unsere Rechnung beglichen. Und die Antwort darauf, dass wir das begriffen haben, wie groß Jesus' Geschenk an uns ist, dann kommen wir in diese Anbetung als Reaktion auf dieses Wissen, dass er uns die Schuld vergeben hat. Also ich lade euch ein, in der kommenden Woche mal bewusst Gott im Gebet darum zu bitten, dass er euch die Augen öffnet, wie unvorstellbar groß er ist, wie herrlich und wie heilig er ist. Dass er euch ein bisschen davon zeigt, wie das vor seinem Thron aussieht, wie das für dich wäre, wenn du da an Johannes Stelle stehen würdest. Dass er dir zeigt, wie groß seine Liebe für dich ist und wie groß seine Vergebung für dich ist. Ja, bitte ihn darum, dass er dich an diesen Punkt bringt, dass du ihn als ganz ehrfürchtig und dankend begegnest und ihn von ganzem Herzen authentisch anbietest. Lass dich von Gott wieder neu faszinieren. Lass dich zum Staunen bringen. Ja, staune über Gott und über das, was er alles gemacht hat, dass er alles geschaffen hat und dass er dich gerettet hat. Und wenn du in diesem Staunen drin bist, dann fang an, Gott anzubeten. Ja, durch Preisen, durch Bekennen, durch Gutes tun. Bau das in deinen Alltag ein, aber bleib nicht allein, sondern mach das als Hauptgruppen. Lobt ihn, ordnet euch gemeinsam Gott unter. Bekennt gemeinsam, dass er der wahre Gott ist. Legt gemeinsam eure Kronen ab. Tut zusammen Gutes und betet ihn zusammen an. Wir können euch in der kommenden Woche in den Hausgruppen ein paar Fragen stellen, um das Ganze noch ein bisschen zu unterstützen. Ja, stellt euch die Frage, ob ihr wirklich über Gottes Größe staunt, ob ihr fasziniert seid von seiner Herrlichkeit. Und wenn nicht, dann betet Gott zusammen darum, dass er euch an diesen Punkt bringt. Stellt euch die Frage, ob ihr diese Ehrfurcht vor Gott spürt, diese Ehrfurcht, die ihr vielleicht spürt, wenn ihr in einem großen Gewitter seid oder wenn ihr euch vorstellt, dass ihr eben vor diesem Thron steht. Stellt euch gegenseitig die Frage, ob ihr Gott durch euer Preisen und Bekennen und Gutes tun anbetet, ob ihr diese ganzheitliche Anbetung in eurem Leben habt. Stellt euch die Frage, von welchem Thron ihr heruntersteigen müsst und welche Kronen ihr vor Gottes Thron ablegen müsst. Und wenn du dir jetzt vielleicht vorgenommen hast, irgendwie noch mehr in diese Anbetung reinzukommen, das zu einer Sache zu machen, die dein ganzes Leben prägt, dann habe ich noch ein paar andere praktische Vorschläge für euch. Zum einen haben wir im Mai, Mitte Mai, die Watt-Schulung. Also wenn ihr mehr über Anbetung noch hören wollt, noch mehr als wir das heute gemacht haben, dann könnt ihr einfach dahin gehen und euch das Wochenende nochmal bewusst mit Anbetung auseinandersetzen. Ihr müsst gar nicht groß Musiker oder sowas sein, denn wir wissen, Anbetung ist viel, viel mehr als nur das. Ihr könnt auch gerne zu GBF kommen, was wir einmal im Monat haben, unser Gebets- und Lobpreisabend, den wir bewusst machen, um uns eben schon mal darauf einzustimmen, auf das, was wir heute in der Offenbarung gelesen haben, dass wir Gott dort die Ehre bringen. Es sind immer sehr, sehr intensive Abende, wo wir wirklich tief in diese Anbetung kommen. Erst diese Woche hatten wir wieder GBF, also kommt man wirklich dahin, das ist eine echt gute Sache. Oder genauso, wir haben das Gebet vor dem Gottesdienst, was nicht nur ein Gebet für den Gottesdienst ist, sondern eigentlich so unser Haus des Herrn Gebetstreffen, wenn man so will. Also kommt einfach mal eine Dreiviertelstunde oder eine ganze Stunde eher sonntags hier hin, kommt in dieses Gebet und
betet dort Gott an. Also lass uns das nun praktisch tun und Gott anbeten, vielleicht jetzt durch die Musik und durch die Gebete, die wir sprechen, aber dann auch unter der Woche komplett durch Preisen, durch Bekennen und durch Gutes tun. Ich bete noch. Herr Gott, ich danke dir, dass du unendlich groß bist, dass du unsere komplette Vorstellungskraft sprengst, dass wir gar nicht begreifen können, wie groß und wie herrlich und wie anders du bist. Ich danke dir, dass wir vor dir staunen können, dass wir still werden können vor dir, aber dass wir unsere Anbetung auch anders ausdrücken können. Ich danke dir, dass du dich daran freust, wenn wir vor dich kommen mit Demut und mit Ehrfurcht und dir die Ehre geben. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder neu die Augen öffnest, wo wir Anbetung einfach schnell abtun und das nicht zu einem Lebensstil machen. Hilf du uns, dass wir in unserem Alltag mit allem, was wir tun, ob groß oder klein, dich preisen, deinen Namen bekennen und Gutes tun. Ich danke dir, dass Anbetung bei dir beginnt. Und ich danke dir, dass wir es nicht alleine machen müssen, sondern dass wir als gesamte Gemeinde vor dich treten dürfen, vor deinen Thron und dir die Ehre geben.